Nach dem Abendessen saßen die drei abseits in einer Ecke des Gemeinschaftsraumes. Sie waren nervös, aber niemand kümmerte sich um sie. Mit Harry sprach ohnehin keiner von den Gryffindors mehr. An diesem Abend nahm Harry das zum ersten Mal mit Gleichmut hin. Hermine blätterte durch alle ihre Aufzeichnungen, um vielleicht auf einen der Zauberbanner zu stoßen, die sie gleich versuchen würden zu brechen. Harry und Ron redeten nicht viel miteinander. Beide dachten über das nach, was sie gleich unternehmen würden. Allmählich leerte sich der Raum. Es wurde Zeit zum Schlafen gehen. »Hol jetzt besser den Umhang«, murmelte Ron, als Lee Jordan endlich gähnend und sich streckend hinausging. Harry rannte nach oben in ihr dunkles Schlafzimmer. Er zog den Umhang hervor und dann fiel sein Blick auf die Flöte, die ihm Hagrid zu Weihnachten geschenkt hatte. Er steckte sie ein für Fluffy. Nach Singen war ihm nicht besonders zumute. Dann rannte er wieder hinunter in den Gemeinschaftsraum. »Wir sollten den Umhang am besten hier anziehen und zusehen, dass wir alle drei darunter passen. Wenn Filch einen unserer Füße allein umherwandern sieht...« »Was habt ihr vor?« sagte eine Stimme aus der Ecke. Neville tauchte hinter einem Sessel auf, mit Trevor in der Hand, die aussah, als hätte sie wieder einmal einen Fluchtversuch unternommen. »Nichts, Neville, nichts«, sagte Harry und versteckte hastig den Umhang hinter dem Rücken. Neville starrte auf ihre schuldbewussten Gesichter. »Ihr geht wieder raus«, sagte er. »Nein, nein, nein«, sagte Hermine. »Nein, das tun wir nicht.« »Warum gehst du nicht zu Bett, Neville?« Harry warf einen Blick auf die Uhr bei der Tür. Sie durften jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren. Vielleicht sang Snape gerade in diesem Moment Fluffy in den Schlaf. »Ihr könnt nicht rausgehen«, sagte Neville. »Sie erwischen euch wieder und Gryffindor kriegt noch mehr Ärger.« »Das verstehst du nicht«, sagte Harry. »Es ist wichtig.« Doch Neville sprach sich offensichtlich gerade eisernen Mut zu, etwas Verzweifeltes zu tun. »Ich lasse euch nicht gehen«, sagte er und sprang hinüber zum Porträtloch. »Ich kämpfe gegen euch.« »Neville«, schrie Ron auf, »geh weg von dem Loch und sei kein Idiot.« »Nimm mich nicht, Idiot«, sagte Neville. »Ich will nicht, dass ihr noch mehr Regeln brecht. Ihr habt mir auch gesagt, ich soll mich gegen die anderen wehren.« »Ja, aber nicht gegen uns«, sagte Ron erschöpft. »Neville, du weißt nicht, was du tust.« Er trat einen Schritt vor, und Neville ließ Trevor fallen, die mit ein paar Hüpfen verschwand. »Na, komm schon, versuch mich zu schlagen«, sagte Neville und hob die Fäuste. »Ich bin bereit.« Harry wandte sich Hermine zu. »Unternehm was«, sagte er verzweifelt. Hermine trat vor. »Neville«, sagte sie, »das tut mir jetzt arg, arg leid.« Sie hob den Zauberstab. »Petrificus totalus«, schrie sie mit ausgestrecktem Arm auf Neville deutend. Nevilles Arme schnappten ihm an die Seiten, seine Beine klappten zusammen, mit vollkommen versteinertem Körper schwankte er ein wenig auf der Stelle und fiel dann steif wie ein Brett mit dem Gesicht voraus auf den Boden. Hermine stürzte zu ihm und drehte ihn um. Nevilles Kiefer waren zusammengepresst, so dass er nicht mehr sprechen konnte. Nur seine Augen bewegten sich noch und sahen sie mit dem Ausdruck äußersten Entsetzens an. »Was hast du mit ihm gemacht?« flüsterte Harry. »Das ist die Ganzkörperklammer«, sagte Hermine niedergeschlagen. »Oh, Neville, es tut mir ja so leid.« »Wir mussten es tun, Neville. Keine Zeit jetzt, um es zu erklären«, sagte Harry. »Später wirst du es schon verstehen, Neville«, sagte Ron, als sie über ihn stiegen und sich den Tarnumhang überwarfen. Den versteinerten Neville zurückzulassen kam ihnen nicht als besonders gutes Omen vor. Nervös wie sie waren, sah jede Statue wie Filch aus, klang jeder ferne Windhauch wie Piefs, der auf sie herabsauste. Am Fuß der ersten Treppe bemerkten sie, dass oben, fast am Ende der Treppe, Mrs. Norris lauerte. »Ach, geben wir ihr einen Fußtritt, nur dieses eine Mal«, flüsterte Ron Harry ins Ohr, doch Harry schüttelte den Kopf. Sie kletterten vorsichtig um sie herum, und Mrs. Norris richtete ihre Lampenaugen auf sie, rührte sich jedoch nicht vom Fleck. Sie trafen niemanden sonst, bis sie die Treppe erreichten, die hoch zum dritten Stock führte. Peeves hüpfte auf halber Höhe umher und zog den Teppich auf den Stufen locker, um die Darübergehenden ins Stolpern zu bringen.
»Wer da?«
fragte er plötzlich, als sie zu ihm hochstiegen. Seine gemeinen schwarzen Augen verengten sich.
»Ich weiß, ihr seid da, auch wenn ich euch nicht sehen kann. Wer seid ihr? Gespenster oder kleine Schulbiester?«
Er stieg empor und blieb lauernd in der Luft schweben.
»Sollte Filch rufen, sollte ich, wenn etwas Unsichtbares umherschleicht!«
Harry schoss eine Idee durch den Kopf.
»Peeves«, sagte er heiser flüsternd, »der blutige Baron hat seine Gründe, unsichtbar zu bleiben.«
Peeves fiel vor Schreck fast aus der Luft. Er konnte sich gerade noch rechtzeitig abfangen und blieb einen Meter über der Treppe hängen.
»Verzeihung, vielmals eure Blutigkeit, Herr Baron, Sir«, sagte er schleimig. »Meine Schuld, ganz meine Schuld. Ich hab sie nicht gesehen. Natürlich nicht. Sie sind unsichtbar. Oh, verzeihen Sie dem alten Peeves diesen kleinen Scherz, Sir.«
»Ich bin geschäftig hier, Peeves«, krächzte Harry. »Bleiben Sie heute Nacht von hier fern.«
»Das werde ich, Sir. Oh, das werde ich ganz gewiss tun«,
sagte Peeves und stieg wieder in die Lüfte.
»Hoffe, die Geschäfte gehen gut, Herr Baron. Ich werde sie nicht belästigen.«
Und er schoss davon. »Genial, Harry«, flüsterte Ron.